Und zwar wollen wir gerne beginnen mit der Vorstudie, die Sie gemacht haben für Ihre Studie, die Sie präsentiert haben jetzt beim 31C3. Und zwar ging es da ja um eine Medienanalyse über den Snowden-Skandal, den Sie durchgeführt haben. Was war denn da das Ergebnis?
Also zunächst war diese Studie darauf ausgelegt, dass wir die zentralen Artikel, die die Enthüllung des Snowden-Skandals preisgegeben haben, einer qualitativen Inhaltsanalyse zu unterziehen. Und da wurde von uns zentral abgefragt, oder was uns interessiert hat, war, welche Haltung, welche Verhandlungstechniken und welche Kommentierungen denn zu diesen Enthüllungen erstmal abgegeben wurden und inwiefern wir das in Eskalationsniveaus unterteilen können. Also wir haben da Skandalisierung als Messstab genommen, den wir dann später in der Online-Befragung eben auch eingebracht haben.
Es war eine Online-Befragung, die aber nicht repräsentativ gewesen ist. Wie wurde die Zielgruppe ausgewählt und warum genau so?
Zunächst ist es ein Convenience-Sample. Also es ist ein relativ übliches Verfahren in der Psychologie, dass man sagt, das ist eine Methode der Selbstselektion, die natürlich auf der Motivation auch der Befragten dann beruht, was jetzt im NSA-Skandal natürlich erstmal das Interesse an der ganzen Thematik begründet. Die Selektion selbst wird dann natürlich erstmal durch die Befragten vorgenommen. Wir hatten aber Distributoren wie zum Beispiel Netzpolitik, die uns da unterstützt haben. Aber man sieht, dass da natürlich das Sample auch schon in eine gewisse Richtung sich selbst dann lenkt.
Sie haben also erstmal festgestellt, inwiefern die Themen rund um den NSA-Skandal überhaupt in den Medien besprochen werden, um dann sozusagen abstrahieren zu können, okay, wie ist der Wissensstand in der Gesellschaft? Und dann haben Sie Leute gefragt, die sich für das Thema interessieren und wollten herausfinden, ob es denn einen sogenannten Snowden-Effekt gibt. Also ob Menschen jetzt mehr sensibilisiert sind für diese Themen rund um Datenschutz und Privatsphäre. Was ist denn jetzt das Ergebnis?
Wir haben in so einem Vortrag ja dem Snowden-Effekt erstmal das Konzept des Privacy-Paradox entgegengestellt. Ich glaube, das muss man im Vorfeld noch kurz klären. Das Privacy-Paradox bedeutet ja, dass Leute immer Privatheit, Datenschutz für sich selbst fordern und sich anders verhalten. Das ist ein Phänomen, das jetzt seit einiger Zeit untersucht wird. Und dem entgegen wurde der Snowden-Effekt gestellt, der bedeuten würde, es wird ein Umdenken angestoßen, gerade durch diese Enthüllung während des NSA-Skandals. Und uns hat interessiert, inwiefern wir das auf der Facebook-Nutzung festmachen können. Wir haben aber festgestellt, wir müssen leider das Privacy Paradox noch mal ein bisschen manifestiert sehen. Es wurden nur die Ansprüche an Datensicherheit und so weiter hochgefahren, aber im Endeffekt hat sich die Nutzung selber nicht zentral verändert.
Haben Sie denn einzelne Begründungen herausfinden können, warum User denn so ticken, warum sie Privatsphäre fordern und trotzdem aber sich nicht so verhalten, dass sie einfordern am Ende?
Also uns ist aufgefallen, oft ist wahrscheinlich auch das fehlende Wissen über den Kontext und die Tragweite solcher geheimdienstlicher Maßnahmen oder auch die privatwirtschaftliche Relevanz von so persönlichen Daten ein wesentlicher Grund dafür. Also es wird sehr pauschal gefordert, dass zum Beispiel Staat und Unternehmen wie Facebook mehr für Datensicherheit tun sollen. Aber das legt ja schon zugrunde, dass da ein grundlegendes Wissen fehlt, dass es für Facebook einerseits ein Geschäftsmodell ist, die Daten auch zu verwenden. Also man darf nie vergessen, die Facebook-User sind nicht die Kunden, sondern die sind das Produkt von Facebook. Wir haben festgestellt, dass offensichtlich da auch zum Teil grundlegendes Wissen fehlt, um dieses Privacy-Paradox dann zu überwinden.
Sie haben sich also das Nutzerverhalten von Facebook-Nutzern angeschaut, beziehungsweise sie direkt befragt und unterscheiden da grundsätzlich in zwei Kategorien, und zwar in Veränderer und Bewahrer. Was zeichnet diese Nutzergruppen denn aus?
Grundsätzlich muss man sagen, beide haben eine grundsätzliche Skepsis, wenn es um geheimdienstliche Maßnahmen geht oder wenn es um Datensicherheit geht. Also wir haben das in einer fünfstufigen Skala abgefragt. Das war alles noch in einer sehr skeptischen Region von beiden Seiten. Aber es war doch festzustellen, dass da sich ein gewisses Paralleluniversum aufgebaut hat. Also je skeptischer man über die Datensicherheit in sozialen Netzwerken war, desto weniger hat man auch geheimdienstliche Maßnahmen akzeptiert und hat auch interpersonelles Vertrauen, also dann in verschiedene Akteure gezeigt. Und das haben wir dann eben unterschieden in Veränderer, die gesagt haben, ich bin jetzt noch skeptischer nach dem NSA-Skandal, also akzeptiere ich diese Maßnahmen tendenziell noch weniger. Aber es war schon zu sehen, dass die grundsätzliche Skepsis da ist, dass sich aber sowohl Veränderer und Bewahrer nicht grundlegend in ihrem Verhalten sagen wir mal, verändert haben.
An einigen Stellen konnten Sie dann aber doch Verhaltensänderungen nachweisen. Welche sind das denn? Also was sind denn die Stellschrauben, dass Leute von einer skeptischen Einstellung und von einer kritischen Einstellung hin zum tatsächlichen Verhaltenswandel geführt werden können?
Man muss vorwegschicken, also über 50% haben angegeben, dass sie auch im NSA-Skandal keine Veränderungen ihres Nutzungsverhaltens vorgenommen haben. Das ist schon eine sehr gewaltige Zahl. Es haben dann um die 40% gesagt, dass sie eine gezieltere Auswahl an Aktivitäten vornehmen. Und da sind dann solche Schlagworte gekommen wie Schere im Kopf, also so ein panoptisches Szenario. Das bedeutet, traue ich mich denn, diese Aussage, dieses Statement oder diese Position jetzt öffentlich zu vertreten, mit Blick darauf, dass es eventuell mal gegen mich verwendet werden könnte. Und da wurden einerseits Dinge wie oder Statements angeführt von wegen, ich nehme mich jetzt zurück, ich gebe weniger Input in soziale Netzwerke bis hin zu, ich gebe gar keinen Input mehr, ich lösche alte Inhalte oder ich streue sogar gezielt Falschmeldungen. Also das waren auch Statements, die uns gegeben wurden. Aber das wurde doch von den Prozentsätzen her immer kleiner und der Großteil der Nutzer hat gesagt, dass sie eben keine Veränderungen vorgenommen haben.
Wir reden ja gerade vom NSA-Skandal immer so ein bisschen in der Vergangenheitsform. Dabei auch in den letzten Monaten gab es immer weitere Leaks, die auf den Snowden-Dokumenten basieren. Es gab auch weitere große Hacks, die ja eigentlich jetzt nicht unbedingt darauf schließen lassen, dass wir in einer datensicheren Situation leben. Trotzdem hat eine Bitkom-Studie herausgefunden, eine aktuelle, dass das Vertrauen der Nutzer in Internetkonzerne wieder gestiegen ist. Wie lässt sich das erklären?
Man könnte jetzt natürlich ganz grundsätzlich in der Nachrichtenwerttheorie gehen. Also die Skandalisierungen sind immer weniger intensiv. Wir wurden ja jetzt über ein Jahr lang, also eineinhalb Jahre lang, mit fortwährenden Enthüllungen beschallt und der große Aufschrei wird zwangsläufig irgendwann leiser. Es ist jetzt natürlich zu befürchten, dass fortwährende Enthüllungen dann immer mehr einfach nur noch auf ein interessiertes Publikum oder ein politisch motiviertes Publikum sich nochmal niederschlagen und der Großteil der Nutzer das irgendwann stillschweigend akzeptiert. Also wir haben diesen Vertrauensanstieg, den Sie in der Bitkom-Studie angesprochen haben, gesehen, der jetzt wieder natürlich noch auf einem sehr geringen Niveau ist. Also das Vertrauen in staatliche Akteure ist, glaube ich, bei 16% der Nutzer. Aber es ist anzunehmen, dass diese Skandalisierung langsam, aber sicher ausbleibt. Und man darf nicht vergessen, dass die Nutzer ja sich doch auch immer einen gewissen Trade-off sehen, wenn sie diese sozialen Netzwerke zum Beispiel nutzen, allem voran die Beziehungspflege, die ihnen dann offensichtlich doch sehr wichtig ist. Und wo sie dann diese Einschränkung irgendwann auch stillschweigend hinnehmen.
Ihre Prognose wäre also eher in so eine Richtung, wir stumpfen ab, akzeptieren, dass wir überwacht werden und lassen das mit uns machen?
Das wäre jetzt natürlich die größte Angst, die Edward Snowden selbst gesagt hat. Also, dass er das alles aufdeckt und die Bevölkerung sich dann einfach stillschweigend damit abfindet. Unsere Prognose ist, dass dieser Trade-off, solange er in diesem bestehenden System denn so im Raum steht, durchaus angenommen wird. Also wir haben festgestellt, dass Beziehungspflege zu vorhandenen Kontakten, die auch außerhalb von sozialen Netzwerken schon bestehen, eins der zentralen Nutzungsmotive ist. Also was wir machen, wir verlagern unsere sozialen Kontakte ganz wesentlich ins Social Web, wo wir dann über eine gewisse erhöhte Funktionalität dann auch in Kauf nehmen, dass wir überwacht werden können. Da ist jetzt natürlich die Frage, kann man da was ändern, indem man den Nutzern erklärt, was denn mit den Daten passiert und ihnen vielleicht erklärt, dass es Alternativen geben könnte.
Dankeschön.